Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, habe ich gehört. Bin begeistert über diese Zeit, die wir bisher hatten in der Gegenwart Gottes. Amen. Ich sagte ja, du bist parteiisch, deine Frau und so weiter, aber. Das ist für mich echt so eine Atmosphäre, wo ich denke, irgendwie alles, was du sagst, wird falsch sein. Aber ich glaube, wir werden ein paar richtige Dinge hören. Noch ein Wort zu unserem Revival Booster. Freitagabend werden wir ein Seminar haben, wo Heiko reden wird, lehren wird über Gebet für kranke Menschen auf der Straße mit evangelistischem Ansatz. Wenn dich das interessiert, sei herzlich eingeladen. Samstagmorgen um 10 Uhr wird ein Team auf die Straße gehen und versuchen, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Dann Samstagabend und Sonntagmorgen werden wir Gottesdienste haben hier. Ja? Und die haben diesen knackigen Titel Erweckungsgottesdienste. Ja? Und es ist so ein hartes Wort für mich. Ja, weil ich denke, hey, wir strecken uns nach Erweckung aus, aber wir können sie nicht produzieren. Ja, deshalb würde ich den Gottesdiensten gerne den Titel geben, Erwecke uns Gottesdienste. Ja, weil ich glaube, dass Gott uns erwecken möchte, dass Gott mehr für uns hat. Und in diese Richtung wird auch hoffentlich die Predigt gehen heute Morgen. Ja, ich lade dich ein, für dieses Wochenende wirklich Erwartungen und Glauben aufzubauen, dass Gott mehr für uns hat. Ja, dass Gott uns erwecken kann, soll, möchte. Ja, ich muss von Gott erweckt werden. Jeden Tag mehr, ich muss erweckt werden. Mensch, ich muss on fire sein. Ja, es gibt dieses natürliche Bild, wo wir sehen, dass nur brennende Kohlen andere Kohlen entzünden können. Und wenn wir selber nicht brennen, was wollen wir bei anderen Menschen entzünden? Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der in diesem Boot ist. Also, wenn du uns heute Morgen besuchst als Gast, freuen wir uns, dass du da bist. Wir sehen euch, wir nehmen euch wahr. Wir wünschen euch, dass ihr etwas mit Gott erlebt. Ja, und wenn du sagst, hey Pastor, was du da gepredigt hast, ich habe keine Ahnung, was das soll. Gib uns eine zweite Chance und komm wieder. Ja, dass wir zusammen lernen, dass wir zusammen Gott entdecken können, dass wir zusammen erleben können, dass Jesus lebt, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist die Basis unseres Glaubens. Ja, wir glauben eine ganze Menge, aber das ist die Basis von dem, was wir glauben. So, ich habe euch heute Morgen mal drei Grundannahmen mitgebracht, die wir so stillschweigend auch glauben. Ne? Manchmal reden wir darüber ganz klar, manchmal nicht, aber es gibt so Dinge, die wir als Gemeinde glauben. Ja, nicht alle Gemeinden glauben das, das gebe ich zu, aber ich werde ein kleines Spielfeld aufbauen für uns, ein Dreieck. Und in dieses Dreieck, in diese Grundannahmen, die wir so mit uns mittragen und mehr oder weniger uns das bewusst ist, werden wir eine Vision von Hesekiel einbauen, Hesekiel 47. Und wir werden mal das übereinander versuchen zu schieben und zu gucken, was ist die Schnittmenge, was sagt uns das eine mit dem anderen. Und natürlich glaube ich, und das ist mein Herzenswunsch, dass wir merken, dass dies das Anliegen Gottes ist für unser Leben und auch speziell für das Wochenende mit dem Revival Booster. Okay, dass wir. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, wie beides zusammenpasst. Okay, unsere Grundannahmen. Ne? Grundannahmen sind Dinge, die wir einfach so glauben. Ja? Wenn wir richtig gut drauf sind, dann haben wir auch eine biblische Erklärung dafür. Ne? Ich habe Pädagogik studiert und da kamen plötzlich irgendwann so komische Axiome. Ja, Axiome sind irgendwelche Behauptungen, die Menschen aufstellen, ohne dass sie dafür irgendeinen Beleg haben. Die sagen einfach, das ist so. Ne? Ist so. Und dann sagst du ja, warum? Ja, ist halt so. Ja? Ein Axiom, was ich mir merken konnte, war von einem Soziologen, der hieß Watzlawick, glaube ich. Watzlawick, Ich war nicht so ein guter Student. Der hat gesagt, du kannst nicht kommunizieren. Na, das habe ich mir gemerkt, das fand ich total ansprechend. Du kannst nicht kommunizieren. Selbst wenn du keine Antwort gibst, gibst du eine Antwort. Ja, wenn Gott sagt, komm und folge mir nach und du gibst keine Antwort, ist das auch eine Antwort. Das ist ein Nein. Ne? Wenn meine Frau zu mir sagt, möchtest du die Spülmaschine leer machen und ich gebe keine Antwort, ist das ein Nein. Das ändert sich dann zum Ja. Ja, also, Axiome. Ne? Aber wir reden mal über Annahmen, die wir biblisch begründen können heute Morgen. Und wir beginnen mit Jeremia 29, den Versen 13 und 14. Jeremia ist ein Buch im Alten Testament. Jeremia 29, 13 und 14. So, was wir glauben. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Unser Augenmerk liege bisher auf dem ersten Teil. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hey, das ist was, was wir glauben. Wenn du ernsthaft Gott suchst, wirst du Gott finden. Wenn du Gott suchst, wirst du Gott finden. Das glauben wir. Amen? Ja, warum? Ja, weil es in der Bibel steht. Und weil viele von uns sagen können, hey, genau das habe ich erlebt. Ich habe mich ausgestreckt, Gott zu finden, und er hat sich mir offenbart und ich habe ihn verstanden. Ja? Erste Annahme, die wir immer so, das kommt in den Liedern vor. Ja? Wir singen irgendwelche Lieder mit irgendwelchen Wahrheiten und eine dieser Wahrheiten ist da drin und sie steht in der Bibel. Wenn du Gott suchst, wirst du ihn finden. Zweite Wahrheit. Epheser 3, Vers 12. Durch ihn haben wir alle, ja, wir alle, nicht alle, ja, sondern wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Was bedeutet das? Was ist der Glaubensansatz dahinter? Unser Ansatz ist, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, die wir an Jesus Christus glauben, dass wir immer in die Gegenwart Gottes treten können, wenn wir wollen. Immer. Ja? Ist dir das bewusst, dass du das glaubst? Jedes Mal, wenn du betest, basiert dein Gebet auf der Zuversicht und dem Glauben, dass du in die Gegenwart Gottes treten kannst und er dich hört. Amen? Ja. Durch das Blut Jesu, der für uns gekreuzigt wurde und uns Vergebung zugesprochen wurde, durch das Blut Jesu, sagt die Bibel, können wir immer vor den Gnadenthron Gottes treten. Immer. Egal, was du gerade gemacht hast, wenn du gerade frisch gesündigt hast, der Gnadenthron ist für dich da und du kannst da hingehen und sagen, Herr, vergib mir. Immer. Das ist einfach eine Annahme, wir glauben das. Du kannst immer vor Gott treten und immer zu Gott kommen, es geht immer. Jeden Tag, immer. Dritte Annahme. Epheser 3, Vers 20. Epheser 3, Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich mehr und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ja, ich wiederhole. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Und die Grundannahme, die wir glauben, die dahinter steht, ist, Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für mich. Glaubst du das? Vielleicht hast du dir das ausgedacht, Thomas. Ihr pfingstlich charismatischen Typen, ihr seid immer so komisch. Ihr, Gott hat mehr für dich. Ja? Mann, lass dich nicht hängen, Mann. Gott hat mehr für dich. Ja, aber Gott hat mehr für dich. Steht doch da, oder? Er hat mehr, als wir erbitten oder begreifen können. Ja? Also Gott hat nicht mehr für dich, weil du dir das gerade ausdenkst und dir das vorstellen kannst, sondern er hat mehr für dich, weil er einfach mehr hat. Ja? Hey, Gott hat mehr für dich. Das, was Jesus für uns am Kreuz gewonnen hat, erkauft hat durch seinen Tod in seiner Errettung, geht viel, viel weiter über das hinaus, was wir bisher erlebt haben und was du dir vorstellen kannst. Die Bibel sagt, es geht über das hinaus, was du begreifen kannst. Ich tue mir schon mit vielen Dingen schwer, im Reich Gottes sie zu begreifen. Ja, und Gott hat viel, viel mehr. Ja, ich glaube das. Ich glaube das, dass das nicht meine Idee ist, dass er mehr hat, sondern dass das seine Idee ist. Gott hat mehr für dich. Okay? Drei Annahmen. Erstens, wenn du Gott suchst, lässt er sich finden. Zweitens, wir können immer in Gottes Gegenwart treten, wenn wir wollen, als Kinder Gottes. Und drittens, Gott hat mehr für dich. Du findest ihn. Wir haben immer Zugang zu ihm. Und drittens, Gott hat mehr für mich. So, und in dieses Dreieck springen wir mal mit einer Vision aus dem Alten Testament rein. Hesekiel 47. Die Verse 1 bis 12. Ja, ein Großteil des Buches Hesekiel behandelt die Gegenwart Gottes, wie die Gegenwart Gottes da war, wie sie verschwunden ist, wie sie wiederkommt. Ja, komischerweise haben wir heute Morgen keine Zeit, uns dem ganzen Buch zu widmen. Deshalb Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Ja, der Text, der dort steht, ist eine Vision, die Hesekiel hatte. Okay? Es ist ein nicht sprichwörtlich passiert, sondern er hatte eine Vision. Ja, und wir wollen uns diese Vision anschauen und gucken, was können wir aus dieser Vision von der Charakter Gottes sehen für unser Leben, auch wenn wir den ganzen Kontext nicht verstehen. Ja? Oft ist es wichtig, dass wir Dinge, die wir im Alten Testament sehen, versuchen zu abstrahieren, also abstrakter zu sehen und zu sagen, was ist die Charaktereigenschaft Gottes für uns im Neuen Testament, die ich aus diesem Bild für mich herausziehen kann. Hesekiel 47. Ich lade dich ein, verlaufe dich nicht in irgendwelchen Details. Okay? Es gilt so im Neuen Testament für Gleichnisse von Jesus auch, dass wir uns den Hauptgedanken dieses Gleichnisses vor Augen halten. Ja? Weil irgendwann kommen alle Bilder und so weiter, die wir gebrauchen, kommen an natürliche Limits. Und dann sagst du, ja, das geht aber nicht und so weiter. Und du wirfst den Hauptgedanken des Gleichnisses weg, weil du mit irgendeinem kleinen Detail nicht klarkommst. Ja? Also, lade ich dich heute Morgen ein, begehe diesen Fehler nicht. Lass uns einfach mal auf Hesekiel einlassen, was er gesehen hat. Und er, ne, Gott, führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser entsprang seiner südlichen Seitenwand. So, jetzt wird spannend für uns. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen, sind 500 Meter ungefähr, und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, hast du das gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von Engedi bis nach En-Eglayim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen. Begründung, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Durchatmen. Das war eine Vision. Ne? Eine Vision und gleichzeitig erlebt Hesekiel Dinge in der Vision. Ein Mann sagt, hey, komm ins Wasser. Und Hesekiel geht und wieder raus und geht runter und wieder hoch. Also es war eine sehr lebhafte, sehr reale Vision. Erstens, es geht uns heute Morgen um den Fluss. Ja? Vers 1. Kommt ein Wasser heraus. Es fließt aus dem Tempel. Der Tempel war zu damaligen Zeiten in Jerusalem. Bei den Juden, die Juden waren das Publikum, das Hesekiels Vision gehört hat, stand der Tempel für den Ort der Gegenwart Gottes. Ja, also im Tempel zu Jerusalem konnten die Menschen die Gegenwart Gottes erleben, erfahren. Ja, sie gingen dorthin, es gab das Allerheiligste, sie konnten dort opfern. Sie konnten, wollten, durften dort Gott begegnen. So, wenn jetzt also in dem Tempel die Gegenwart Gottes existiert, was kann dann aus dem Tempel herausfließen? Ja. A plus B, A gleich B, B gleich C, A gleich C. Ne? So irgendwie sowas, mathematische Gleichung. Ey, wenn da Gegenwart Gottes drin ist, dann kann da Gegenwart Gottes rausfließen. Ganz einfach. Ja? Wenn dort im Tempel das Allerheiligste ist und dort die Heiligkeit Gottes wohnt, was kann aus dem Tempel herausfließen? Heiligkeit. Ja? Also ich glaube, dass der Strom, den wir in dieser Vision sehen, ein Sinnbild ist für die heilige Gegenwart Gottes, die aus seiner Gegenwart herausfließt. Ja, es geht nicht um irgendeinen Fluss, sondern es geht um die Gegenwart Gottes. So, die Verse 2 bis 6, die brauchen wir nicht alle zu lesen. Hesekiel wird eingeladen, in diesen Fluss hineinzugehen. Ja, und das Interessante an diesem Fluss ist, dass er unterschiedliche Tiefen hat. Ja? Ich glaube, zuerst hat er den Fluss gesehen. Und beim ersten Mal, als der Engel oder Gott ihn einlädt, ins Wasser zu kommen, nach 500 Metern, geht ihm das Wasser bis zum Knöchel. Dann geht ihm nach weiteren 500 Metern das Wasser bis zum Knien, nach weiteren 500 Metern bis zur Hüfte und nach weiteren 500 Metern kann er nur noch schwimmen. Ich habe die künstliche Intelligenz bemüht und habe gefragt, wie viel Wasser muss denn da fließen, dass da nach 2 Kilometern so viel Wasser ist, dass du da nur noch durchschwimmen kannst. Ja, und die Antwort für mich als einfachen Menschen war sehr, sehr viel. Ja, also das war sehr, sehr viel. Ja, da kamen dann irgendwelche Vergleiche mit bla 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 und so viel Liter und Und ich habe verstanden, das war ganz schön viel. Ja, also das ist natürlich gesprochen sehr unwahrscheinlich. Ja, also da kommt immens viel, dynamisch viel, einfach viel, viel Wasser Gottes aus dem Heiligtum raus. Ganz dynamisch, ganz viel. So, und wir sehen in den Versen 7 bis 12, die wir gerade gelesen haben, verschiedene Eigenschaften dieses Flusses. An der Seite des Flusses wachsen viele Bäume. Der Fluss, er fließt in das Tote Meer. Das Tote Meer kennen wir, die wir ein bisschen in der Bibel bewandert sind. Woher? Was war da früher? Im Toten Meer? Leute, macht mich nicht schwach. Sodom und Gomorra, wer hat's gesagt? Kriegst einen Kaffee, Martin. Guter Mann. Danke. Ja, da war früher Sodom und Gomorra. Ja, und das Tote Meer, es liegt Luftlinie ungefähr 35 Kilometer entfernt von Jerusalem bis zum Toten Meer. Und das Tote Meer ist bei uns bekannt dafür, dass es absolut tot ist, weil es einen immens hohen Salzgehalt hat. Ja, so zu diesem Ort fließt also dieser Strom aus dem Heiligtum, ja, fließt dorthin, an diesen Ort, der zerstört wurde wegen seiner Sünde. Gott zerstörte Sodom und Gomorra damals, weil die einfach volle Pulle gesündigt haben und Gott sagte, so geht das nicht. Ja? Das Gericht Gottes kam, zerstörte Sodom und Gomorra und anschließend bildete sich dort das Tote Meer. Sünde bewirkte Tod. Okay? Und jetzt kommt der Strom Gottes und Hesekiel sieht in der Vision, wie dieses Wasser ins Tote Meer läuft und Leben hervorbringt. Der Strom Gottes heilt das Wasser im Toten Meer. Es heilt den ganzen Ort, der wegen der Sünde der Menschen zerstört worden war. Wir sehen im Wasser Fische. Wir sehen, dass die Blätter der Bäume zur Heilung benutzt werden. Wir sehen also, dass überall, wo dieser Strom hinkommt, Leben entsteht. Ja? Der Strom Gottes, geprägt von seiner Heiligkeit, der Strom Gottes aus seiner Gegenwart, ergießt sich und es entsteht überall, wo er hinkommt, Leben. Fruchtbare Bäume stehen an den Seiten, deren Blätter nicht verwelken und die monatlich Frucht tragen und zur Heilung dienen. Warum? Und Hesekiel gibt uns die direkte Antwort in dem Vers, den ich gerade schon betont hatte beim Vorlesen. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Die Gegenwart Gottes in dieser Vision ist für Hesekiel klar erlebbar. Ja, er geht in diesen Fluss hinein, er merkt etwas. Der Fluss, wie ich schon gesagt habe, hat verschiedene Tiefen. Hat uns das was zu sagen? Erstaunlicherweise redet 1. Johannes 2, ein Brief von Johannes im Neuen Testament, redet über 4 geistliche Reifestufen, die wir als Christen haben können. Johannes redet über Babys, er redet über kleine Kinder, er redet über Jünglinge und er redet über geistliche Väter. Ob ich das wohl irgendwie anwenden kann auf Knöchel, Knie, Lende, Schwimmen? Wenn du als Kind Gottes oder als jemand, der Gott sucht, jetzt weißt, dass seine Gegenwart erfahrbar ist, welche Position nimmst du ein vor diesem Strom? Wir glauben daran, dass die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Ich glaube, dass ich heute Morgen echt was von der Gegenwart Gottes erlebt habe im Lobpreis. Ja, die Gegenwart Gottes ist real. Und jetzt frage ich dich, was machst du jetzt? Was mache ich jetzt? Wir erinnern uns an die 3 Grundannahmen, okay, die wir am Anfang hatten und versuchen das mal jetzt miteinander zu verbinden. Die erste Grundannahme war, dass wir gesagt haben, wenn du Gott suchst, lässt er sich finden, das glauben wir. Ja? Wenn du Gott suchst, wird er sich finden lassen. Epheser 5, Vers 26 sagt dazu Folgendes. Epheser ist ein Brief im Neuen Testament von Paulus. Da steht, wir gehen nur auf den zweiten Teil ein, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, von der Gemeinde. Ne? Also nicht von der hier, sondern von der Gemeinde allgemein. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Es geht um Reinigung wie in einem Wasserbad. Ne? Durch das Wort. So, und jetzt probieren wir mal, die Parallele zu ziehen zu dem Fluss, zu dem Strom. Ja? Jesus ist das Wort, sagt die Bibel. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, sollen, müssen, ist, wenn du durch das Wort gereinigt wirst und abgewaschen wirst, und dieser Fluss der Herrlichkeit existiert, der Gegenwart Gottes, ist für mich die Frage, wie weit gehst du in dieses Wasserbad hinein? Wie weit gehst du in das Wort Gottes hinein, um dich waschen zu lassen? Bis hier? Bis hier? Bis hier? Bis hier?
Was machen wir mit dem Wort Gottes? Gehst du da täglich rein? Es geht nicht um Errettung, es geht um Waschen. Gehst du täglich da rein? Und gehst du da vielleicht heute bis zum Knöchel rein und in 6 Monaten vielleicht bis zum Knien? Und später vielleicht sagst du, hey, ich bin jeden Tag im Wasser bis zur Hüfte. Versteht ihr die Symbolik? Was machen wir mit dem Fluss? Was machen wir mit diesem Wasserbad, das uns zur Verfügung steht? Wie weit gehen wir da rein? Die zweite Annahme, die wir uns vorgehalten haben, war, wir können immer als Kinder Gottes in die Gegenwart Gottes treten, wenn wir wollen. Psalm 104, Vers 5 sagt, irgendwie habe ich da einen anderen. Ist das der? Okay, ich habe da einen anderen. Ja, vielleicht habe ich eine andere Bibel zu Hause. Spaß am Rande, okay, damit ihr nicht einschlaft. Also, Psalm 104, Vers 5 steht bei mir in der Bibel, oder habe ich auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es die falsche Stelle, da steht, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Wir glauben, dass wir da freien Zugang zu haben als Kinder Gottes und gleichzeitig sehen wir die Aufforderung, ja, das ist eine Aufforderung, ein Imperativ, ja, für alle Deutsch-Fans, ist eine Befehlsform, dass du suchst. Suche aktiv das Antlitz seiner Gegenwart. Frage nach dem Herrn. Suche sein Antlitz alle Zeit und ich halte dir den Spiegel des Wortes Gottes vor. Das ist jetzt nicht meine Idee, ja, wie wir gerade gelesen haben, sondern das Wort Gottes. Und ich frage dich, suchst du das Antlitz Gottes? Du glaubst doch, dass du da immer freien Zugang zu hast. Ja, gehst du da auch hin? Suchst du das Antlitz Gottes? Ich suche das Antlitz Gottes und ja, auch ich kann das Antlitz Gottes noch mehr suchen. Ja? Ich suche das Antlitz Gottes, weil ich ihn brauche. Ja? Nicht nur dafür, dass ich bekehrt, also erlöst werde, sondern es geht darum, dass ich Gott brauche, um zu atmen, um emotional zu existieren, weil er meine Burg und mein Schutz und mein Fels ist. Ja? Ich brauche Gott. Für mein tägliches Leben, nicht nur für die Ewigkeit. Ich brauche, dass Gott zu mir redet. Ich brauche es, dass Gott mir Weisheit schenkt, richtige Entscheidungen zu treffen im Leben. Ja, ich brauche Gott für alles. Ich brauche ihn zum Atmen. Wenn er seine Gnade von mir wegnehmen würde, würde ich tot umfallen. Und ich habe eine gute Nachricht, du auch. Ja, aber er ist ein Gott des Lebens. Ja? Aber die Frage ist, wenn dieser Strom der Gegenwart Gottes vor dir existiert, suchst du die Tiefen dieses Stroms oder suchst du nur deine Füße nass zu machen? Ja? Und je tiefer du in diesen Strom hineingehst, desto gefährlicher wird er. Ja, weil ein Strom, in dem du nicht stehen kannst, der reißt dich mit. Ja? Mein Lieblingsferienort ist das Meer. Ich fahre am liebsten an den Strand. Herr, hilf. Ja, ich fahre am liebsten ans Meer. Und früher in meiner Jugend war ich so ein Schwimmbadplanscher, ne? So. Wir sind als Familie nicht ans Meer gefahren, wir sind in die Berge gefahren. Und dann als junger Erwachsener ging ich dann ans Meer. Und da lernte Schwimmbadboy Thomas, lernte das Meer kennen. und welche Gewalt Wasser hat. Ja? Ich erinnere mich an den Tag, an dem eine Riesenwelle über mir zusammenklappte, ich mich ganz tief auf den Boden des Strandes warf noch. Es gab einen Riesenknall, ja, über mir. Ich stand auf und sagte, ey, danke Gott, dass ich lebe. Ja, danke, dass ich das überlebt habe. Ja. Ey, Wasser hat eine Gewalt, die du dir nicht vorstellen kannst. Ja. Und dieser Strom Gottes, der hat eine Gewalt und eine Dynamik, die du dir nicht vorstellen kannst. Denn er hat über unser Vorstellung und über unser Denken hinaus kann Gott Dinge tun. Und wir leben in unserem christlichen Leben ein großes Spannungsfeld, Lieblingswort Thomas, ja, und in diesem Spannungsfeld leben wir zwischen Hingabe an Gott und Kontrolle meines Lebens. Ja? Das ist ein Spannungsfeld für uns. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ja, also ganz so einfach ist das nicht. Ja? Wir sagen, wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist das der Ort, wo wir uns Gott ganz hingeben. Ja? Aber gleichzeitig stellen wir totale Kontrollregeln auf und sagen, und das findet sonntags um 11 Uhr statt. Ja, das hat was zwischen Kontrolle und Freiheit. Ja, das ist gut, wenn du das machst, das nicht. Ja, hey, komm, ich bring dich zum Altar des Herrn und da gibst du dich dann hin. Das ist ein Riesending. Ja, und ich frage dich, wenn du vor dem Fluss stehst, vor dem Fluss Gottes, glaubst du, dass du einfach so bereit bist, bis in die tiefsten Tiefen dieses Wassers hineinzugehen und dich mitreißen zu lassen? Oder macht uns das Angst? Hey, ich könnte draufgehen. Ich könnte sterben, ich könnte ertrinken. Nein, der Strom, er bewirkt Leben. Überall, wo er hinkommt, nur Leben. In Gottes Gegenwart findest du Leben. Die Bibel sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um seinen Willen, der wird es finden. Wenn du Gott nachfolgst, sagt die Bibel dir, sie verspricht dir, dass du Leben findest. Ein Detail dieses Stroms für mich ist, dass er vom Heiligtum wegfließt an den Ort der Sünde, um den Ort der Sünde gesund zu machen. Und wir als Kinder Gottes, wir haben oft so diesen Reflex irgendwie, ja, ich will hoch zu Gott, ich will zu Gott, ich muss näher an ihn ran. Ja, ich will zu Gott in sein Heiligtum. Und Gott sagt, nein, ich möchte dich mit meiner Gegenwart ausrüsten und an den Ort der Sünde schicken, damit du dort zur Heilung für Menschen werden kannst. Wenn du in diesen Fluss von Hesekiel reinspringst, dann bist du zack, zack am Toten Meer und nicht mehr in Jerusalem. Aber um dahin zu kommen, musst du so tief in den Fluss reingehen, dass das Wasser dich mitnimmt. Und das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber mein Auto nicht. Ja. Herr, du weißt, du bist der Herr meines Lebens, aber mein Bankkonto verwalte ich. Herr, ich diene dir von ganzem Herzen, aber meine Lieblingssünde, die gebe ich nicht auf. Ja? Hat was mit Hingabe zu tun. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Hat was damit zu tun, sich Gott auszuliefern und zu sagen, ja, Herr, ich weiß, dass du Leben bist. Ich weiß, Gott, dass du es gut mit mir meinst. Die dritte Grundannahme, die wir aufgestellt haben, war, Gott hat mehr für dich. Hey, sag das mal mit mir. Gott hat mehr für mich. Gott hat mehr für mich. Jetzt musst du es nur noch glauben. Hey, Gott hat mehr für dich.
Johannes 7, Vers 38. Ich hoffe, diesmal stimmt der Vers. Johannes 7, 38. Leute, wir haben wochenlang über den Heiligen Geist gesprochen. Wir haben über die Gaben gesprochen und so weiter, über den Heiligen Geist, was er bewirkt und so weiter. Johannes 7, 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, kleine Bäche von Wasserresten fließen. Und nein, das steht dort nicht. Da steht, Ströme von lebendigem Wasser werden von dir fließen. Seht ihr wenigstens in diesem Vers eine Parallele zur Vision von Hesekiel? Leute, lasst mich nicht im Stich. Ja? Hey, von dir sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo sollen die denn herkommen, wenn du nicht in dem Strom bist? Wo soll das denn herkommen? Ja, kommt so. Dematerialisiert und materialisiert so. Wie heißt diese Science-Fiction-Serie, die so ein Zeug macht? Star Wars, oder wie heißt es? Enterprise. Ja? Da war kein Wasser da und pum, Wasser da. Nee, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Das hat was mit dem Fluss zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du dazu berufen bist, da reinzugehen. Damit Gott dich mitnehmen kann und dich mitspülen kann, damit du dorthin gehst, wo Leben entstehen soll. Ja? Hey, Gott will, dass wir in den Strom Gottes hineintreten, damit du Leben sein kannst für deine Familie, dass du Leben sein kannst für deine Freunde. Dinge sollen sich verändern in dem Umfeld, wo wir sind. Ja, und Veränderung ist schwierig. Hey Mann, ich habe auch mal einen normalen Job gehabt. Ja, ich weiß, dass das schwierig ist. Und ich war garantiert kein Held am Arbeitsplatz. Ja, es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber wir sollen Dinge verändern. Der Strom Gottes, der durch uns wirkt, das lebendige Wasser, das von dir durch den Heiligen Geist aus dir herausfließen will, soll, darf, soll Dinge verändern, da wo du bist. Dass da, wo tot ist, dass da Leben reinkommt. Ja, Montagmorgen, ey, was ein schlechter Tag, wollte ich sagen. Ja, Entschuldigung. Ja, und dann zu sagen, nein, Montagmorgen ist ein guter Tag, denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und er hat gesagt, er wird mich nie verlassen. Ja, einfach mal da, wo wir immer bereit sind, Tod auszusprechen, was Negatives zu sagen, mal was Positives bekennen. Sei mal einfach Salz und Licht. Du musst es ja nicht so formulieren, sonst denken deine Arbeitskollegen, du bist vor den Pfosten gelaufen am Wochenende. Ja? Kannst du es ja auch normal sagen. Nee, heute ist, es wird eine gute Woche werden. Gott hat mehr für dich. Wenn du an den Punkt kommst, dass du merkst, der Strom fängt an, mich mitzureißen, was machst du dann? Gehst du weiter rein oder gehst du zurück? Hey, zurückgehen ist nicht gut, aber ist eine Option. Ja? Gott hat Hesekiel nicht in den Strom geschmissen. Hey, Hesekiel übrigens. Ja, mach mal Gold. Ja, also Schwimmabzeichen. Gott zwingt dich nicht. Und die Frage ist, vertraust du Gott, in diesen Fluss reinzugehen, in seine Gegenwart reinzugehen? Vertraust du der Gegenwart Gottes? Und es gibt viele, viele Dinge, die in deiner Seele existieren können, aus verschiedensten Dingen, Erfahrungen, die dir sagen, du kannst dem nicht vertrauen. Okay? Das ist was Reales. Ja? Aber es geht darum, dass wir anfangen, Gott so kennenzulernen, dass wir sagen, ja, Herr, ich traue dir, ich vertraue dir und ich will nicht nur bis zum Knöchel, sondern ich will bis zum Knien. Und wenn du dann merkst, ey, das Wasser,
boah, da ist Leben drin, da ist Leben drin, gehst du den nächsten Schritt und sagst, ja, bis zur Lende, bis zur Hüfte. Und wenn du das wenn du das erlebt hast, wenn du das erfahren hast, dann sagst du, ja Gott, ich will in deinen ganzen Fluss total reinspringen. Oh, ist das abgefahren, ich liebe dich. Ja? Und dann springst du in diesen Fluss rein, in dein Leben mit Gott und fängst an zu schwimmen und dann ist Feierabend, weil dich dann schon der Strom mitnimmt. Ja? Und das ist unsere Herausforderung in unserem christlichen Leben. Mensch, wir werden nicht wiedergeboren und sind dann mitten im Strom drin. Das hat was mit Gott kennenlernen zu tun. Das hat was mit geistlicher Reife zu tun. Das hat was mit Ausstrecken zu tun.
Und all das habe ich euch gesagt, erstens, weil es in der Bibel steht. Amen. Und zweitens, weil es genau das ist, was wir bei diesem Wochenende mit dem Revival Booster machen wollen. Wir wollen sagen, hey, ich hatte mit den Leuten ein Gebetstreffen diese Woche. Ich glaube, die glauben nicht daran, dass sie Erweckung gefressen haben. Ja, da glauben die nicht dran. Ja, wir kommen und dann sind wir alle hier und dann machen wir voll Revival und so. Ja, nee. Sondern es geht darum, zu sagen, hey, wir nehmen uns bewusst Zeit, Gott zu suchen, zu versuchen, im Glauben tiefer in diesen Fluss reinzugehen und zu sagen, Herr, erwecke mich. Erwecke mich. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich einfach dein Feuer brauche. Ja, wo ich dein Feuer brauche, wo ich brauche, dass du mit dem Feuer deines Geistes über mich kommst, damit ich bestimmte sündige Angewohnheiten einfach nicht mehr tun will. Ja, es geht darum, dass wir sagen, Herr, ich will tiefer in deinen Fluss eintauchen, weil ich das Wasserbad von dir erleben will. Ja, und da würde ich jetzt Petrus so zitieren und sagen, Herr, nicht nur die Füße, sondern alles. Auch wenn Jesus ihm eine andere Antwort gegeben hat. Ja, aber ich brauche das Wasserbad im Wort für mein ganzes Leben. Nicht nur für meine Füße. Gehst du da rein? Und wir wollen dieses Wochenende nutzen, um uns bewusst zu machen, hey, Gott hat mehr für uns, weil es seine Idee ist, mehr für uns zu haben und nicht, weil ich mehr will. Der Ursprung ist Gott und nicht ich. Und wir wollen diese Zeit nutzen, um zu sagen, hey, Gott, du bist real. Und wir wollen deine Gegenwart erleben, wir wollen sie erfahren und wir möchten diese Zeit erleben als eine Zeit, die uns entzündet geistlich, wo wir dem Feuer Gottes begegnen. Amen. Wir beten zum Abschluss der Predigt. Ich werde keinen Aufruf machen. Ja? Wenn du Jesus noch gar nicht kennst und sagst, ja, ich habe da heute was geschmeckt. Dieser Jesus ist real und ich glaube, der könnte auch mein Erlöser werden. Der könnte der Schlüssel sein für den Himmel, für mich. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und wir sprechen und beten zusammen, wenn du das möchtest. Ich möchte dich dazu einladen, dass du dich innerlich mal positionierst. Ja? Mach mal eine kurze Analyse von dir. In aller Liebe, okay? Aller Liebe, Gottes Gegenwart ist Liebe. Gottes Gegenwart ist Leben und Gottes Gegenwart bringt Heilung. Ja? Brauch keine Angst davor zu haben. Wenn du an den Fluss denkst, an diese Vision von Hesekiel, beantworte mal für dich die Frage, was glaubst du denn, wie weit du in dem Fluss drin stehst?
Beantworte die mal für dich vor dem Herrn. Denk mal darüber nach. Wo stehst du in dem Fluss? Oder vielleicht stehst du auch außerhalb und guckst nur. Ja, ist super, ist nett. Ey, sau viel Frucht da und ist stark. Wo stehst du? Außerhalb, innerhalb, schwimmst du? Ich werde dir das nicht beantworten. Und wenn du weißt, wo du stehst, dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen mal die Entscheidung triffst und sagst, Herr, ich will mehr. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir, damit ich mehr sein kann wie Jesus. Damit ich mehr Leben an die Orte tragen kann, wo du mich hinführst. Damit ich mehr Heilung sein kann für meine Familie. Damit ich mehr Heilung sein kann für Menschen um mich herum. Triff mal diese Entscheidung. Musst du selber treffen. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir immer zu dir kommen dürfen, dass unser Zugang zu deinem Thron frei ist als Kinder Gottes. Wir danken dir dafür, dass wir dich finden, wenn wir dich suchen. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du mehr hast, Herr, weil du einfach in Jesus Christus mehr bezahlt hast für uns und gewonnen hast. Vater, wir beten darum, Herr, dass jeder, der sich innerlich positioniert hat und gesagt hat, Herr, ich möchte mehr von dir, Vater, dass er mehr von dir findet. Herr, ich bete darum, Vater, dass die Menschen unter uns, die sagen, ich möchte tiefer in die Gegenwart Gottes hinein, ich möchte tiefer in diesen Fluss, ich möchte mehr mit Gott erleben, Herr, dass du sie ziehst, dass du sie ziehst, dass du das möglich machst. Vater, und wir sehnen uns danach, Herr, dass wir mehr erleben von deinem Leben und von deiner Heilung und von deiner Heiligkeit, dass wir mehr von dir erleben, Vater, mehr Gegenwart Gottes erleben in unserem eigenen Leben, in der Gemeinde, in dieser ganzen Region, Vater. Herr, wir beten für diese Zeiten, Herr, für dieses Wochenende mit dem Revival Booster, Vater. Wir beten darum, Herr, wir kommen vor dich in aller Demut, und bitten dich darum, Herr, erwecke uns neu, Vater, entzünde uns neu mit deinem Feuer und lass dies eine Zeit sein, wo wir dir begegnen, Vater, wo wir Dinge an dir sehen, wo wir Dinge an dir erleben, mit dir erleben und wo wir uns dann positionieren können, um umzukehren in unserem Denken, in unserem Handeln und in unserem ganzen Sein. Herr, wir danken dir dafür, dass wenn wir in deine Gegenwart treten, dass wir uns in deinem Licht sehen dürfen und dein Licht über uns ist Liebe. Vater, und du forderst uns zu Dingen auf und sagst uns Dinge, die wir ändern dürfen, müssen, wo wir umkehren sollen. Aber wir danken dir dafür, dass deine Liebe zu uns nicht ein Ergebnis unserer Umkehr ist, sondern dass du uns schon geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Und dieser bedingungslosen Liebe Gottes möchten wir in diesem Fluss Gottes wirklich begegnen. Amen.